Hallo und herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Ups, und schon wieder Sonntag. Na, die Wochen fliegen aber auch dahin, hm? So langsam wird es draußen Herbst. Aber das macht gar nichts. Noch ist es so schön warm und viel trocken, dass wir viel draußen sein können. Umso schöner, dass du dir Zeit nimmst für den Kindergottesdienst. Kommt! Lasst uns daran erinnern, weshalb wir miteinander Kindergottesdienst feiern. Gott ist für uns da, wie ein guter Vater. Wir hören auf ihn und dürfen ihm alles sagen. Jesus ist für uns da, unser Bruder. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Der Heilige Geist ist bei uns. Ein guter Geist verbindet uns. Sein Licht erleuchtet die Welt. Amen. Kommt, wir beten noch. Du Gott, hab Dank, dass wir heute wieder hier sitzen können und dir zuhören können, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst und dass du uns nicht alleine lässt. Das ist gut, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns immer wieder daran erinnern können, hier im Kindergottesdienst, auch wenn wir ihn im Moment zu Hause feiern. Umso gespannter sind wir, was du uns heute erzählst. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Amen. Ihr erinnert euch ja noch an Christian. Das Vaterunser sollte er ja mittlerweile ziemlich flüssig können. Und trotzdem hat er noch nicht wirklich alles verstanden. Heute ist er nämlich als richtiger Angeber unterwegs. Eigentlich meint er es gut, aber er liegt mit seiner Meinung doch ein bisschen daneben. Sowas kann immer mal passieren, aber hört einfach mal zu. Eines Tages kommt Christian vom Spielen mit seiner Freundin Caroline nach Hause. Er sieht aus, als wäre er an diesem Nachmittag einen halben Meter gewachsen und macht ein Gesicht wie ein Kater, der eine fette Maus verspeist hat. Argwöhnisch mustert die Mutter ihren Sohn. Was ist los mit ihm? Ernannten ihn die Kinder aus der Nachbarschaft zu ihrem Indianerhäuptling? Ungewöhnlich gründlich und vor allem unaufgefordert wäscht sich Christian die Hände mit üppigem Seifenschaum, als sollten auch noch seine Finger mit seinem leuchtenden Gesicht wetteifern. Er bemerkt, dass seine Eltern ihn verwundert ansehen und sagt so richtig satt: Jetzt habe ich es der Caroline aber gegeben. Ha! Das Ha! Gefällt den Eltern überhaupt nicht. Der Vater sitzt am Küchentisch und stopft seine Pfeife mit Tabak. Die Mutter setzt sich neben ihn und fragt ihren unentwegten Händewäscher: Was ist denn mit Caroline? Ach, die traut sich noch nicht mal nach Hause, verkündet Christian. Die hockt jetzt in unserem Baumhaus und heult. Die Eltern brauchen gar nicht zu fragen, warum Caroline weinend im Baumhaus sitzt. Christian ist von dieser Geschichte so erfüllt, dass er sie schleunigst loswerden muss, und er platzt sie heraus. Ihre Eltern sind heute Nachmittag nicht nach Hause gekommen, weil sie länger arbeiten müssen. Na ja, und es kommt doch der Spendensammler vom Roten Kreuz im Moment jeden Nachmittag vorbei, bis er alle hier angetroffen hat. Ja, sagen die Eltern, das wissen wir. Wir haben gestern gespendet. Genau. Und deshalb, damit er nicht nochmal kommen muss, haben Carolines Eltern ihr 3 Euro gegeben. Die sollte sie in die Spendenbüchse werfen. Ich habe übrigens auch 20 Cent reingegeben, obwohl ihr gestern schon etwas gespendet habt. Oh, nett von dir, lobt ihn die Mutter. Ach, sagt der Vater, Braucht es denn immer ein Loblied, wenn Christian etwas Gutes tut? Er kann sich doch wirklich mal ein Kaugummi weniger in den Mund stecken. Aber Caroline, fährt Christian fort, die hat von den 3 Euro nur 2 in die Sammelbüchse gesteckt. 1 Euro hat sie in ihrer Hosentasche behalten. Ich hab es ganz genau gesehen. Ja, und dann hab ich ihr es auch gesagt. Ja, gesagt hab ich es ihr. Als wir allein waren, das mussten die vom Roten Kreuz ja nicht hören. Ich hab ihr gesagt, Caroline, du hast 1 Euro von den 3 Euros nicht mit weggegeben. Zeig sie her, du hast sie noch. Christian wäscht sich übrigens immer noch die Hände, als müsste er auch äußerlich so wunderbar reinlich werden, wie er sich gerade innerlich fühlte. Hat Caroline es zugegeben? Fragt die Mutter. Zuerst ja nicht, berichtet Christian. Zuerst wurde sie sogar noch frech zu mir. Du lügst, hat sie gesagt. Wo ich es doch genau gesehen habe, dass sie 2 einzelne Euro-Stücke hineingeworfen hat. Und nicht 3. Und stehlen soll man nicht, das weiß ich ganz genau. Das steht in der Bibel. Und sie hat den 1 Euro gestohlen. Sogar 2-mal. Jawohl, 1-mal ihren Eltern und das 2. Mal dem Roten Kreuz. Stimmt doch, oder? Und dann, als ich ihr das gesagt habe, da fing sie an zu heulen. Sie heult schon mindestens 1 Stunde. Zuletzt ist sie dann weggelaufen und hat sich im Baumhaus verkrochen. Dann hat sie die Strickleiter hochgezogen, damit niemand zu ihr hoch kann. Naja, war ja auch egal. Dann habe ich ihr eben von unten meine Meinung raufgerufen. Sie konnte sie ja auch so hören. Und wenn sie denkt, dass ich, Christian, noch einmal mit ihr spiele, poh, da hat sie sich geschnitten. Mit so einer spiele ich nicht mehr. Eine, die stiehlt. Wetten, die heult immer noch? Triumphierend blickt Christian seine Eltern an. Sauber, sauber, ruft der Vater. Was? Fragt Christian unsicher. Na, deine Hände, brüllt der Vater unvermutet zornig. Sonst ist an der ganzen Geschichte, mein lieber Sohn, überhaupt nichts sauber. Das ist die dreckigste und schmutzigste Geschichte, die ich bis jetzt von dir gehört habe. Christian ist verwirrt, dass er versehentlich den Heißwasserhahn erwischt und sich beinahe die Hände verbrennt. Mit einem kleinen Schmerzenslaut flüchtet er vom Waschbecken und trocknet sich die Hände vor lauter Verwirrung mit einem Geschirrspültuch. »Aber sie hat doch was Schlimmes und Falsches gemacht«, erklärt er, jetzt ein bisschen verunsichert. »Das war doch nicht richtig, was sie getan hat, und dafür muss sie bestraft werden.« »Ja, natürlich muss Caroline dafür gerade stehen, dass sie etwas Unrechtes getan hat, Christian, das stimmt.« Aber hast du sie dafür zu bestrafen? Christian versteht die Eltern nicht. Ratlos setzt er sich zu ihnen an den Küchentisch und fragt. Aber ich war doch der Einzige, der dabei war. Außer mir hat es doch niemand gesehen. Der Vater deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger nach oben und antwortet. Erstens bist du nicht der Einzige, der es gesehen hat. Und zweitens, hat dir jemand gesagt, du sollst Caroline dafür bestrafen? Ja, ich weiß, gibt Christian zu. Von Gott im Himmel wird sie bestimmt auch noch ihr Donnerwetter bekommen. Aber wer übernimmt das hier auf der Erde? Der Vater legt seine frisch gestopfte Pfeife zur Seite, als wäre ihm der Appetit darauf vergangen, und sagt zu seiner Mutter, Oha! Jetzt wissen wir es. Wir haben uns einen kleinen Pharisäer herangezüchtet. Einen Pharisäer? Fragt Christian. Ja, sagt die Mutter, einen Pharisäer. Das waren fromme Schriftgelehrte. Zu der Zeit, als Jesus lebte. Sie fanden sich selber so großartig und gescheit und fromm, dass sie darüber verlernten, ihre nächsten Mitmenschen zu lieben. Sie meckerten an einer Tour über jeden, der nicht so fromm war wie sie, der nicht so viel Wissen gelernt hatte. Hoch erhoben waren ihre Nasen. Sie fühlten sich über allen drüberstehend. Sie dachten immer, alle anderen sind unwissend, und sie, die Frommen, müssten die Vorschriften noch deutlicher auslegen, und die, die weniger fromm sind, müssten sie von ihnen lernen. Sie behandelten die anderen, als wären sie Sünder, als wären sie richtig schwere Sünder, nicht einfach nur ein normaler Sünder. Nicht einfach mal einen Fehler gemacht, nein, als wären sie durch und durch fehlerhaft, ganz schwarz vor Fehlern. Aber letzten Endes waren diese Pharisäer scheinheilig. Sie haben nämlich darüber Gott vergessen. Sie standen nicht auf Gottes Seite. Aber das kann ich dir besser erklären, wenn ich dir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzähle. Gleichnis? Ist das nicht ein Vergleich mit etwas? Ja, Christian, da hast du recht. Christian war still geworden. Der Vater steht auf und sagt zur Mutter: Ich glaube, du solltest ihm das Gleichnis jetzt erzählen. Und ich schaue mal nach Caroline. Die dürfte ja wohl noch immer in der Baumhütte sitzen. Und merk dir eins, Christian. Gott vergibt uns letzten Endes jede Sünde. Nur eins ist ihm wirklich, wirklich zuwider, das kann er überhaupt nicht leiden, nämlich einen Christen, der unbarmherzig ist zu anderen und über andere urteilt. Weißt du, Christian, das wirkt wie vergiftete Pfeile und schlimmer. Du hättest Caroline aus der Sache wieder heraushelfen, und dann überlegen können, wie ihr damit umgeht. Und du hättest schweigen müssen. Weiter nichts. Also, ich sehe jetzt mal nach Caroline. Christian schluckt. Als der Vater endlich draußen ist, beeilt sich die Mutter, mit der Geschichte zu beginnen. Denn sie vermutet, dass Christian an den Tränen literweise herumschluckt. Und dass ihm das Gleichnis bestimmt hilft, zu verstehen, was er falsch gemacht hat. Also, Christian, die Sache passierte vor etwa 2000 Jahren auf einer Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Du musst dir vorstellen, dass unsere Straßen heute sehr, sehr sauber sind und gut geteert. Damals waren es einsame Wege, sie waren sehr gefährlich. Oft führten sie durch Felswüsten und Schluchten, und die Sonne brannte unbarmherzig von oben herab. Hinter jeder Felsklippe konnte ein Räuber lauern, und Räuber gab es damals ganz schön viele. Sie überfielen immer wieder die Reisenden auf dem einzigen wichtigen Verbindungsweg zwischen Jerusalem und Jericho. Es konnte also jeder froh sein, der diesen Weg nicht alleine hinter sich bringen musste. Jesus erzählt nun, dass eines Tages ein Mensch von Jerusalem auf eben diesem Weg nach Jericho ging und unterwegs unter die Räuber fiel. Sie nahmen ihm alles weg, zogen ihn sogar aus, ließen ihm nur seine Unterhose, schlugen ihn und ließen ihn dann halbtot am Weg liegen. Wenig später kam ein Schriftgelehrter vorbei. Und kurz darauf ein weiterer Tempeldiener. Keiner von den beiden Herren, die sich in den frommen Schriften so gut auskannten, kümmerten sich um den Verletzten. Sie schauten weg. Sie taten so, als hätten sie ihn gar nicht gesehen. Vielleicht hatten sie Angst, dass die Räuber wiederkommen könnten, sagte Christian. Fromme Männer wie sie hätten mehr an Gottes Willen als an Räuber denken sollen, meinte die Mutter. Für Jesus gab es in solchen Fällen immer nur eins: retten, also helfen. Die beiden Schriftgelehrten konnten großartige fromme Reden führen. Sie konnten sich stundenlang über das unterhalten, was in den Schriftrollen stand. aber sie setzten es nicht um. Sie verhielten sich nicht so, wie das, was sie erzählten. Immer dann, wenn es ernst wurde, dann kniffen sie. Dann taten sie nicht das, was Jesus oder Gott von ihnen erwartete. Das verrät uns diese Geschichte. Ist der halbtote, nackte Mann denn dann gestorben, wenn ihm keiner geholfen hat? Fragt Christian. Nein, zum Glück kam noch ein dritter Reisender vorbei. Ein Mann aus Samaria. Deshalb nannte man ihn Samariter. Der Samariter hatte Mitleid mit dem Überfallenen. Er kümmerte sich um ihn. Er verband ihm seine Wunden und gab ihm ein bisschen Wein zu trinken. Er linderte seine Schmerzen mit Öl. Mit Öl? Woher hatte er das? Fragte Christian. Na, das gehörte zu seinem Reiseproviant. Als er den Verwundeten komplett verbunden hatte, nahm er ihn und lud ihn auf sein eigenes Lasttier, brachte ihn in die nächste Herberge und pflegte ihn dort. Er war der Einzige, der half, als ein anderer Mensch in Not geraten war. Daran müssen ja nicht immer Räuber beteiligt sein, dass jemand in Not gerät. Man kann auch aus eigener Schuld in Not geraten oder in die Enge getrieben werden, wie Caroline in die Baumhütte. Ein Pharisäer wie der auf dem Weg zwischen Jerusalem und Jericho würde höchstens fromme Worte zur Baumhütte hinaufrufen. So einer kann es sich ja leisten, besonders wenn er gerade selbst 20 Cent von seinem eigenen Taschengeld geopfert hat. Aber siehst du, Christian, was Jesus von Leuten hält, die sich selbst für hilfreich und gut halten, aber tatsächlich nur davon reden? War Papa deshalb so wütend? Fragte Christian. Wundert dich das? Fragt die Mutter zurück. Christian schüttelt den Kopf. Ich glaube, ich habe den Unterschied jetzt verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das vorher gewusst habe. Ich glaube, mir war es nicht bewusst. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Langsam wie ein alter Mann steht er auf und geht zur Tür. Mama, ich wollte es doch richtig machen. Und dabei habe ich es falsch gemacht. Plötzlich strahlt er übers ganze Gesicht. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ich kümmere mich mal um Fati und ich kümmere mich mal um Papa und um Caroline, erklärte er. Wenn die die Strickleiter nämlich noch hochgezogen hat, weiß Papa ja gar nicht, wie er an Caroline herankommt. Aber ich weiß, wie man trotzdem aufs Baumhaus hinaufkommt. Und dann werde ich mich bei Caroline entschuldigen. Ich weiß zwar nicht, ob sie meine Entschuldigung annimmt, aber ich habe es gelernt und vielleicht erzähle ich ihr deine Geschichte. Vielleicht hilft das zu verstehen, was ich verstanden habe. Weißt du, was ich meine, Mama? Mama, bis später. Ich muss jetzt wirklich zu Papa und zu Caroline. Ja, so kann es gehen. Wir wissen auch eine ganze Menge aus der Bibel. Wir kennen auch die Gebote, vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge, aber wir wissen, stehlen ist nicht gut, lügen ist nicht gut und wir sollen nicht neidisch auf das sein, was andere haben. Das ist leicht gesagt. Aber wenn es darum geht, dass wir es tun, dass wir danach handeln, dann ist es plötzlich ganz schön schwer. Wir wissen alle, wie schnell wir mal lügen. Wir wissen, wie schnell es passiert, dass wir sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Klar, sagen darf ich das. Aber wie tief in meinem Herzen wünsche ich es mir? Und ja, dann ist da noch dieses Ding mit dem Stehlen. Caroline wollte nicht stehlen, als sie den Euro zurückbehalten hat. Ich glaube, es war einfach so verlockend. Und dass Christian ihr das so vorhält, das hat ihr wehgetan. Überlegt mal, was hätten die beiden machen können, wenn Christian merkt, dass sie den letzten Euro nicht loslassen konnte. Vielleicht hat sie an Süßigkeiten gedacht oder an etwas anderes, für was sie spart, und wollte diesen Euro unbedingt dafür behalten. Natürlich behalten hätte sie ihn nicht sollen. Aber es hätte verschiedene Wege gegeben, wie sie das mit dem Euro wieder hätte gut machen können. Übrigens, diese Wege stehen auch immer noch offen. Sie kann den einen Euro ganz ehrlich ihren Eltern wieder zurückgeben und ihnen die ganze Geschichte erzählen. Oder, wenn es dicht an der Zeit gewesen wäre, dass die Männer vom Roten Kreuz noch in der Nähe gewesen wären, dann hätten sie hinter ihnen herlaufen können und hätten den Euro noch nachträglich in die Dose werfen können. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Vielleicht kommen sie auch den nächsten Tag wieder und sie kann den Euro ihren Eltern zurückgeben und ihn trotzdem den nächsten Tag noch in die Dose tun. Christian hat ja auch noch etwas aus seiner eigenen Tasche dazugegeben, weil sie mehrfach in der Straße unterwegs waren. Ich glaube, ihr kennt das auch, dass ihr etwas tut und es euch danach leid tut, dass ihr es getan habt. Es gibt immer verschiedene Wege, wie man es in Anführungszeichen wieder gut machen kann. Manchmal geht es darum, ob man etwas wieder reparieren kann, wenn es kaputt gegangen ist. Das geht natürlich nicht immer. Aber offen dazu stehen, das geht. Manchmal ist es auch wichtig, sich erst mit jemandem zu beraten, was man tun soll. Denn sonst wird es vielleicht immer schlimmer. So wie bei Christian und Caroline, die gar keine Chance hatte zu überlegen, was sie da falsch gemacht hat. Sie ist regelrecht fertig gemacht worden dafür. Ob sie so mit Christian noch befreundet sein möchte? Ich glaube, wenn er es ihr gut erklärt, was sein Problem war und dass er selbst etwas nicht verstanden hat und genauso einen großen Fehler gemacht hat, dann wird das funktionieren. Aber ansonsten? Puh, gar nicht so einfach, oder? Gibt es etwas, was ihr vielleicht euren Eltern noch sagen müsstet? Oder einem eurer Freunde? Oder was ihr nicht gut findet an einem eurer Freunde? Oder an jemand anderem? Manchmal befreit es, das zu sagen, was einem wirklich auf dem Herzen liegt. Probiert es mal aus und sprecht erst mit Gott darüber. Das hilft. Ganz bestimmt. Kommt, jetzt ist es aber Zeit, dass wir beten. Du Gott, hab Dank, dass du für uns da bist, dass wir dir alles erzählen dürfen. Gerade dann, wenn wir von anderen in die Enge getrieben werden und nicht mehr wissen, wie wir richtig handeln sollen, weil sie uns immer nur alles vorwerfen und wir gar nicht die Möglichkeit haben, zu überlegen, was jetzt gut wäre. Es wäre viel schöner, wenn wir dann Hilfe bekommen oder wenn wir die Position einnehmen und die sind, die anderen helfen. Denn sich gegenseitig helfen bringt weiter, macht das Herz leichter und hilft auch selbst, ja, Wege zu finden, wenn man selbst mal in einer solchen Situation ist, weil dann ist sie nicht mehr ganz neu. Und es tut so gut, wenn man nicht alleine durch schwierige Momente durch muss. Bitte sei du da und schenke uns, dass wir jemand finden, mit dem wir über all das reden können, außer mit dir. Denn das ist auch wichtig. Das hilft auch weiter. Du Gott, alles andere möchten wir dir in deinem Gebet sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann wird es Zeit, dass wir uns unter den Segen Gottes stellen. Seid ihr bereit? Dann legt eure Hände zu einer Schale, um Gottes Segen zu empfangen. Gott segne dich auf deinen Wegen, damit du nicht alleine gehst. Gott gehe an deiner Seite, auch wenn du ihn nicht siehst. Gott bleibe bei dir für immer und ewig. Amen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und eine tolle nächste Woche. Macht's gut, wir hören uns. Tschüss!